Dr. Dirk Spaniel ist Bundestagsabgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher der AfD. In seiner Fraktion gilt er als Experte zu allen Fragen rund um den Verbrennermotor und die E-Mobilität. Mit uns spricht er heute über die Inbetriebnahme der weltweit größten CO2-Filteranlage in Island. Herr Dr. Spaniel, ich grüße Sie ganz herzlich und komme gleich mit der ersten Frage um die Ecke. Können Sie als Fachmann unseren Zuschauern kurz erklären, wie die CO2-Abscheidung funktioniert?
Vielen Dank. Ich grüße Sie auch erstmal ganz herzlich. Wir haben ja eine Diskussion um den Verbrennungsmotor erlebt und etwas ist natürlich nicht angesprochen worden. Das ist das Thema der CO2-Abscheidung. Immer wenn Kohlenwasserstoffe verbrannt werden, also Diesel, Benzin, Erdgas, entsteht als Abgas CO2, Wasser und Stickstoff. Kommt noch ein bisschen mehr raus, das sind die Schadstoffe, aber im Wesentlichen sind die Bestandteile des Abgases einer Verbrennungsreaktion CO2, Wasser und Stickstoff. Und das CO2 kann man dann natürlich rauslösen. Und dann besteht das Abgas im Wesentlichen nur noch aus Wasser und Stickstoff und ist somit total rein. Bei diesen ganzen Abscheideprozessen, die es gibt, die industriell üblich sind, wird aber das CO2 nicht vollständig rausgelöst, sondern wir reden davon Abscheidequoten um die 90-95%. Es gibt da aber ein klitzekleines Problem, wenn wir jetzt für den Verbrennungsmotor als Lösung oder wenn man das CO2 abscheiden als Lösung für den Verbrennungsmotor sieht. Auf 1 Liter Benzin entstehen ungefähr 2,3 Kilogramm CO2. Nach einer Tankfüllung mit ungefähr 50 Liter habe ich ungefähr 100 Kilogramm CO2 in Gasform. Und das sind ungefähr 51.000 Liter. Sie sehen, das ist nicht so einfach, dieses CO2 dann zwar, es ist einfach, verhältnismäßig einfach, das abzuscheiden, aber es ist ein Problem, wohin mit dieser riesigen Menge an Gas. Das ist momentan die Lösung, deshalb CO2 nur aus Kraftwerken und industriellen Prozessen abgeschieden werden könnte. Und wir hatten ja gesprochen über diese Anlage in Island. Da gibt es eine Anlage, die CO2 abscheidet. Die machen das aber ganz ohne vorgelagerte Verbrennungsprozesse oder industrielle Prozesse. Die machen das aus der Luft raus. Die ziehen CO2 aus der Luft raus. Und das ist natürlich die unwirtschaftlichste Methode, CO2 tatsächlich abzuscheiden, weil sie in der Luft ja nur eine Konzentration von 400, bisschen mehr als 400 ppm haben und eben nicht CO2 in Reinform. Das heißt, sie müssen Unmengen an Luft durch die Filteranlagen durchfächeln. Das ist im Grunde genommen ein total sinnloser Prozess, der auch natürlich, da kommen wir hinterher noch auf die Wirtschaftlichkeit, sich dort eben widerspiegelt.
Ja, auf die Wirtschaftlichkeit kommen wir gleich noch zu sprechen. Zunächst einmal gilt die Frage ja den Risiken. Welche Risiken bringt denn ein so massiver Eingriff in die Umwelt mit sich?
Also erstmal müssen wir unterscheiden. Das CO2 aus der Luft filtern und das CO2 abscheiden aus Abgasen ist ein beherrschbarer Prozess. Der hat gewisse Prozessrisiken, wenn ich es mit bestimmten Stoffen mache, wie Aminosäuren, da gibt es dann, also wird es industriell gemacht, da gibt es natürlich dann schon erhebliche Risiken im Betrieb, die man aber, wie gesagt, in großchemischen Prozessen auch beherrschen. Was anderes ist Einpressen dieses CO2 in Gesteinsformation und unter den Meeresboden beispielsweise. Und das ist ein Prozess, der unzureichend oder zumindest nach meinen Informationen und nach unseren Informationen in der Fraktion unzureichend erforscht ist, ungefähr vergleichbar mit dem Fracking. Da müssen Sie nämlich CO2 in die Gesteinsschichten hier in dieser Form pressen. Anders versuchen Sie ja durch Einpressen von Gasen das Erdgas zu lösen. Und deshalb ist das ein vergleichbares Risiko, was das Thema Umweltbeeinträchtigung angeht, auf der Druckseite. Anders ist es aber natürlich hier in diesem Fall, Sie pressen ein Gas ein. Und wenn Sie ein Gas einpressen, das chemische Reaktionen eingehen kann und das vor allen Dingen auch Verunreinigungen enthält aus den Verbrennungsprozessen, ich habe es ja gesagt, bei einer Verbrennung entstehen ja auch Schadstoffe, das sind aus den Kraftstoffen resultierend, ist da auch Schwefel drin, sind Schwefelverbindungen drin, es entstehen durch das Stickoxid, was im Abgas zwangsläufig vorhanden ist, haben Sie natürlich eine Grundwasserverunreinigung, eine mögliche. Das ist ein Risiko, das angesprochen wird. Und dieses Risiko der Grundwasserverunreinigung ist unzureichend erforscht. Und es gibt darüber Gesetze in Europa. In Österreich ist es ganz verboten, die Endlagerung von CO2 In Deutschland gibt es eine Begrenzung auf 4 Megatonnen CO2 pro Jahr. Das ist, ich sag mal, die Dimension, wenn Sie das CO2-Problem, wenn wir überhaupt ein Problem haben, das ist ja noch eine andere Definition, von Deutschland die CO2-Emissionen verpressen wollten in der Erde, dann sind diese zugelassenen 4 Megatonnen gerade mal 0,7% des CO2-Ausstoßes im Jahr. Also es gibt juristisch momentan überhaupt keine Gesetzgebung, die das zulassen würde. Wir haben über die Risiken gesprochen. Risiken sind zu Teilen eben nicht erforscht. Und neben den chemischen Risiken, den Langzeitrisiken, gibt es ein unmittelbares Risiko. Und das unmittelbare Risiko ist natürlich, wenn das CO2 ausgast und auch plötzlich ausgast. Wenn das passiert, da wo hohe CO2-Konzentrationen sind, ist die Bevölkerung natürlich extrem gefährdet, sind Lebewesen extrem gefährdet, wenn das plötzlich ausgast. Und da ist CO2-Wolke, da werden sie alle ersticken.
Ja, das bringt uns ja sofort zur nächsten Frage. Ist es überhaupt möglich, CO2 unbegrenzt lange sicher zu lagern?
Das ist so eine Frage, die Ihnen ein Ingenieur niemals mit Ja und 100% beantworten würde. Wir reden ja auch nicht von grundsätzlichen Möglichkeiten, sondern wir reden davon, ist es erforscht? Ist es eine Technik, die man auf die Menschen loslassen kann? Und wir haben ja, denke ich mal, in den letzten Jahren gesehen, dass Politik immer sehr schnell dabei ist, irgendwelche Forschungsprojekte für bare Münze zu nehmen, nur weil hier ein gesellschaftlicher Druck entsteht. Und hier ist ein gesellschaftlicher Druck, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und es gibt eine Forschungslösung, CO2 zu verpressen in der Erde. Das ist aber weitgehend nicht risikoseitig erforscht. Und das muss man als Politiker hier so ganz klar auch sagen. Wir würden hier ein Risiko eingehen. Wir wissen schlicht und ergreifend nicht, was passiert. Die Berichte, die uns vorliegen, die Gutachten, die vorliegen, da gibt es ja Sachen, die im Bundestag auch vorliegen, sind ein bisschen älter, aber da gibt es keinen neueren Stand. Letztendlich ist es nicht ausreichend erforscht.
Kommen wir zurück zur Wirtschaftlichkeit, Herr Dr. Spanier. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, es gibt der Betreiber der Anlage in Island, der größten CO2-Filteranlage der Welt, die ja momentan dort aufgebaut wurde, der redet von aktuellen CO2-Vermeidungskosten von ungefähr 1.000 Euro und einer Ziel pro Tonne CO2 und einem Zielkosten von, ich glaube, es waren 350 Euro bis 2030. Da sind wir in Dimensionen, die eigentlich total unwirtschaftlich sind. Die Emissionszertifikate, im Zertifikatehandel können Sie aktuell kaufen für 70 Dollar die Tonne. Das heißt, diese Anlage ist bei überhaupt keinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir uns momentan vorstellen können, wirtschaftlich zu betreiben. Sie ist nicht wirtschaftlich zu betreiben. Ob sie es jemals wird, wissen wir nicht. Das liegt natürlich daran, wenn die Politik die Zertifikate weiter einschränkt. Die politische Diskussion ist ja, dass es eine feste CO2-Menge gibt, die wir emittieren können. Und die wird jedes Jahr geringer, weil es wird nämlich teilweise ja genutzt. Und das heißt also, die CO2-Zertifikate werden immer teurer. Es ist ein politischer Markt. Momentan ist das eine sehr, sehr unwirtschaftliche Form, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir, wie gesagt, politisch muss man hinterfragen, ob das überhaupt der richtige Weg ist.
Sind denn Ihres Wissens nach vergleichbare Anlagen auch in Deutschland geplant?
Nein, sind sie nicht. Ich habe es ja schon angedeutet. Diese Anlage ist ein bisschen anders. In Deutschland würde man sowieso wahrscheinlich keine Filterung machen aus der Luft, sondern in Deutschland würde man einfach Kraftwerke oder entsprechende industrielle chemische Prozesse anzapfen. Da wäre das CO2 in Reinform verfügbar. Das wäre an der Stelle natürlich wirtschaftlicher. Und der eine oder andere weiß es ja, ich habe das Thema synthetischen Kraftstoff ja immer wieder thematisiert. Ich halte es für durchaus zielführend, in Konkurrenz zu der CO2-Abscheidung und Entlagerung genau dieses CO2 aus chemischen Prozessen, das unvermeidbar sein wird, Zementherstellung beispielsweise, dieses CO2, das wir ja zwangsläufig erzeugen müssen, beispielsweise in synthetischen Kraftstoffen zu verwenden. Das wäre eine Möglichkeit in der Zukunft. Momentan ist die Gesetzgebung, wie gesagt, für die CO2-Entlagerung in Deutschland gar nicht gegeben und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es größere signifikante Anlagen gibt, zumal die Wirtschaftlichkeit hier ja auch höchst zweifelhaft sein dürfte.
Herzlichen Dank, liebe Grüße nach Berlin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen, ade.